Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen zweiten Adventssonntag hören wir miteinander auf Jakobus 5, die Verse 1 bis 11. Jakobus 5, 1 bis 11. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über eure Drangsale, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet in einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld. Befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn, nämlich das der Hiob mit dem Herrn gemacht hat, habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Geduld ist das große Thema dieses Abschnitts. Wir denken bei Geduld oft an ein sich ergeben in sein Schicksal, ein passives Ausharren oder auch nicht selten eher an ein müdes Resignieren. All das hat aber mit dem, was Gottes Wort unter Geduld versteht, wenig zu tun. Das griechische Wort, das Jakobus hier verwendet, redet von Leidenschaft. Und zwar von einer lang anhaltenden, trotz Widerständen nicht nachlassenden Leidenschaft. Von einer Leidenschaft, die ihre Kraft bezieht aus dem Blick auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Es ist also eine Leidenschaft, die sich mit dem Blick aufs Ziel stärkt. Und die widrigen Umstände der Gegenwart sich diese Leidenschaft nicht nehmen lässt. Die also mit unermüdlicher Ausdauer dem Ziel entgegenstrebt. Und deshalb habe ich auch das adventliche Thema gewählt, mit langem Atem ans Ziel. Mit langem Atem ans Ziel. Der lange Atem, die lang anhaltende Leidenschaft ist nötig. Denn der Herr ist zwar nahe, aber noch ist er nicht da. Noch beherrscht die Sünde diesen Planeten. Der Teufel und seine Wesensart bestimmen die Tagesordnung. Zumindest vordergründig und vorläufig noch. Das ist der Vorspann der Verse 1 bis 6. Und der Hinweis auf die Reichen und Mächtigen dieser Erde. Wobei zu beachten ist, die Kritik am Reichen richtet sich in der Bibel nicht gegen die Größe des Reichtums an sich. Dass es grundsätzlich verwerflich wäre, viel zu besitzen. Im Gegenteil, sogar im Alten Testament ist Reichtum ein Zeichen der Gnade Gottes. Und Vers 11 verweist am Schluss ja auf das Beispiel des Hiob, der vorher reich war und am Schluss noch reicher als vorher durch die Gnade des Herrn. Verurteilt wird also nicht der Reichtum an sich, verurteilt wird die Lebenseinstellung, die der viele Reiche ihren Wohlstand verdanken. Sie werden reich, weil sie ihre ganze Zeit und Kraft ins Ansammeln von Gold und Silber, von Ehre und Macht investieren. Sie haben die Ewigkeit aus dem Blick verloren und verlieren sich im Vergänglichen. Die Aussage von Vers 3 bringt das auf den Punkt mit der Pointierung: Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. In den letzten Tagen, wo es doch alles darum geht, den Blick aufs Ziel gerichtet zu haben, zu wissen, was die Stunde geschlagen hat, im Wissen, diese Welt vergeht und das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Wozu also die ganze Kraft in Sammeln von Reichtümern und Schätzen auf dieser Erde vergeuden, wenn doch die letzten Tage nahe sind und schon angebrochen sind? Zeigt uns, dass die Endzeit im weiteren Sinne schon seit der Himmelfahrt unseres Herrn und der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten begonnen hat. Denn Jakobus sagt, in den letzten Tagen, die haben schon angefangen. Breite und engere Bedeutung. Fast noch schwerer wiegt der zweite Vorwurf: Im Blick auf diese Reichen, in ihrem gierigen Raffen verachten viele Reiche die Rechte und die Bedürfnisse der anderen. Rücksichtslos reißen sie an sich, was sie nur bekommen können, und sie kriegen den Rachen nie voll genug. So werden sie nicht nur selber reich, sondern unzählige andere stürzen sie in Not und Armut. Wenige Superreiche plündern seit Jahren, Jahrzehnten, ja wohl schon seit Jahrhunderten ganze Völker aus. Und was uns heute als Umweltschutz, Energiewende, CO2-Steuer und Klimarettung verkauft wird, ist ja nichts anderes als die Ausbeutung der arbeitenden Bevölkerung und die Umleitung ihres hart erarbeiteten Lohns in die Taschen der Reichen und Superreichen. Ebenso, dass uns gerade in Deutschland gegen jeden Sinn und Verstand E-Autos aufgezwungen werden. Freiwillig kauft das Zeug niemand oder so gut wie niemand. Das muss man uns aufnötigen. Und da werden irrsinnige Summen an Geld in eine Technologie investiert, von der, soweit ich sehe, jeder, der halbwegs klar denken kann, weiß und betont, die kann nie flächendeckend funktionieren. Und sogar diejenigen, die sie im Moment unterstützen, sagen, es ist nur eine Übergangslösung. Und für diese Übergangslösung soll allein bis 2030 eine Million Ladesäulen im Land erstellt werden. Eine gigantische Infrastruktur. Das macht man doch nur für langfristige Lösungen, die langfristig Sinn haben und nicht für einen Übergangsmüll. Der Deutsche soll gezwungen werden, sehr viel Geld in ein Auto mit kurzer Reichweite, im Winter bis zu 50 Kilometer zum Teil nur. Da können die meisten von euch gar nicht mehr zum Gottesdienst kommen, wenn wir nicht eine Schnellladesäule haben, wo ihr in der Zwischenzeit während dem Gottesdienst laden und wieder nach Hause fahren könnt. Mit kurzer Lebensdauer, dafür hohen Unterhaltskosten und hohem Sicherheitsrisiko zu investieren. Der hochwertige Dieselmotor dagegen soll möglicherweise genauso verboten werden wie die Ölheizung, wobei wir heute mehr größere Erdölvorkommen haben weltweit als jemals zuvor. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Die Reichen und Mächtigen schlachten im übertragenen Sinne große Teile der arbeitenden Bevölkerung und weiden sie finanziell aus. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Wer die Wahrheit sagt, wird verfolgt und um die Ecke gebracht. Dieses Unrecht bleibt aber keineswegs verborgen. Das ist das Trostwort von Vers 4. Siehe, der Lohn der Arbeiter, der von euch zurückbehalten wird, der schreit. Und das Rufen ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Das Böse, die Ungerechtigkeit, die Gewalttat herrschen lange auf dieser Erde. Denn sie ist seit dem Sündenfall eine Erde unter der Herrschaft Satans. Und deshalb greift Gott in der Regel auch nicht sofort und oft sehr lange nicht ein. Aber Gott sieht und der Allmächtige hört. Und er wird handeln zu seiner Zeit. Noch ist es nicht so weit. Deshalb mahnt Gottes Wort zur Geduld. Wie gern würden zumindest die Tatkräftigen und Mutigen unter uns angesichts dieses Unrechts die Fäuste ballen und reinschlagen. Aber Gottes Wort sagt nun gerade nicht, stürzt sie vom Thron, schlagt sie nieder, raubt ihre prunkvollen Villen aus, nehmt ihnen, was sie in ihrer Raffgier zusammengetragen haben. Das sind die Devisen der linken Revoluzzer. Aber die Geschichte zeigt, wenn Menschen ohne Gott gegen das Unrecht losschlagen, dann wird die Not und das Unrecht in der Regel nur noch größer statt kleiner. Alle menschlichen Versuche, alle Revolutionen haben in der Regel das Elend nicht beseitigt, sondern vergrößert. Denkt man an die Französische Revolution, das unsägliche Blutvergießen, Russische Revolution, schauen wir auf Mao, Pol Pot und wie die Ideologen und Menschenschlechter und vermeintlichen Weltverbesserer und Philanthropen auch alle heißen mögen. Oder schauen wir auf die heutigen Klima- und Weltenretter, wie sie unser Land, Europa und schlussendlich die ganze Welt ins Chaos stürzen. Dagegen sagt Gottes Wort, so seid nun geduldig. Seid geduldig. Diese Mahnung ist nötig, denn mancher wird ungeduldig im Warten auf Gottes Gerechtigkeit. Dieser Tage schrieb jemand unter kurz bemerkt auf unserer Netzwerkseite, lieber Pastor Czarnke, für uns Christen wird es zunehmend schwerer, Kurs zu halten. Mal ketzerisch gefragt, jetzt müsst ihr euch festhalten, er schreibt wirklich ketzerisch, liegt Gott schon auf der Totenbahre und wird bloß von den letzten verbliebenen Engeln optisch noch etwas aufgehübscht, um die letzten verbliebenen Gläubigen bis zu ihrem Ableben bei Laune zu halten. Ja, ich weiß, Herr Czarnke, Sie werden mich jetzt wegen Blasphemie rauf und runter schelten, aber auch die Geduld der Gläubigen hat ihre Grenzen. Er fügt dann immerhin noch hinzu, keine Angst, so schnell falle ich nicht vom Glauben ab, aber irgendwo muss man sich doch mal seinen Frust von der Seele schreiben können. Ich habe ihm geantwortet, dass ich seinen Frust sehr gut nachvollziehen kann, aber der Sieger steht fest. Und wir dürfen uns durch Ungeduld, nicht durch unsere Teilhabe an diesem Sieg bringen lassen, indem wir die Flinte ins Korn werfen, die Hoffnung aufgeben, bevor der Sieg errungen ist. Und der Sieg ist unser, an der Hand des Herrn. Und deshalb lassen wir uns auch durch kaum zu ertragende Umstände den Mut und die Zuversicht nicht nehmen. Wir erheben unsere Häupter und schauen nach vorn dem wiederkommenden Herrn entgegen. Er kommt und die Zeit ist nahe. Und dann wird das Gericht Gottes hereinbrechen über die Reichen und Mächtigen dieser Welt, die heute noch geschützt von gigantischen Privatarmeen vermeintlich sicher in ihren Villen und Palästen sitzen. Stabsoffizier hat mir gesagt, alles was er mit Euro-Armee, EU-Armee angeplant ist, ist der Sache nach nichts anderes als eine Privatarmee der Reichen und Mächtigen vom Volk finanziert. Dann wird sich erfüllen, was die Verse 1 bis 3 ankündigen, wohl an nun, ihr Reichen, weint und heult über eure Drangsale, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Von diesem Tag des Gerichts haben wir in der Lesung gehört, Offenbarung 18, 8 bis 20. Wenn der Herr die große Stadt Babel, die ist ja das Symbol der Bibel für die Reichen und Mächtigen, die Finanzeliten und Kaufleute dieser Welt, die über Jahrhunderte die Menschheit ausgebeutet und unterdrückt haben, wenn dieses Symbol diese Stadt zerstört und ein furchtbares Gericht vom Herrn an ihr vollzogen wird. Unversehens, unaufhaltsam und gewaltig wird dieses Gericht über sie hereinbrechen. An einem Tag, ja in einer Stunde. Dürft zu Hause gerne noch mal nachlesen. Mindestens dreimal wird in diesen Versen Offenbarung 18 betont, in einer Stunde. Das ist das Kennzeichen der Endzeit. Dass gerade die, die sich in Sicherheit wiegen, bis zum Schluss nicht begreifen, was abgeht. Und dann wird es unversehens plötzlich in einer Stunde, in einem Augenblick hereinbrechen. Notwendig ist bis dahin eine überwindende Standhaftigkeit. Eine Geduld und Standhaftigkeit, die aus dem Wissen kommt, Jesus steht vor der Tür. Er kommt. Und wenn er kommt, dann ändert er die Verhältnisse. Das ist ja das Schlusswort, der Schlussgedanke in Offenbarung 18,20. Denn Gott hat für euch das Urteil an ihr vollzogen. Für uns. Er ist der Rächer. Er nimmt die Sache in die Hand. Für uns. Bis dahin gilt es auszuharren, mit langem Atem. Jakobus erläutert diese nötige Geduld dann an drei Beispielen. Das erste ist der Ackerbauer. Siehe, der Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Im Warten auf die Ernte muss der Bauer und auch der Kleingärtner Geduld haben. Also mir geht es jedes Frühjahr so, wenn ich die ersten Radieschen gesät habe, am liebsten würde ich sie rausziehen, ja, damit es schneller geht. Aber es hilft nichts. Man kann ein bisschen tricksen, man kann eine Folie drüber machen, man kann Kartoffeln zu Hause schon in der Stube vorkeimen lassen, auch eine Folie drüber machen. Die Gemüsebauern im Rheinland und die Kartoffelbauern in Laufen machen es auch so. Aber trotzdem, bei allen Tricks, die natürliche Wachstumszeit der Pflanze dauert. Da sind unsere Einflussmöglichkeiten sehr begrenzt. Ist die Natur. Da müssen wir warten, wie es Gott geschaffen hat und wie es wachsen lässt. Und dann spricht Jakobus vom Regen. Im Rheintal bewässern die Gemüsebauern zwar ihre Äcker, aber meistenteils geht das nicht. Da muss der Bauer einfach warten, bis der Herr den Regen schenkt. Und vorher keimt auch nichts im trockenen Boden. Wisst ihr alle, wenn ihr Rasen gesät habt, müsst ihr entweder selber bewässern oder warten, bis es regnet und dann keimt's. Es zwingt zur Geduld. Es gilt auch für uns. Wir werden die gesellschaftlichen Verhältnisse und Missstände nicht grundlegend ändern. Auch nicht dauerhaft. Dafür haben wir weder Auftrag noch Verheißung. Wir dürfen wohl beten und hoffen, dass durch unsere Gebete und durch unser Zeugnis das Böse in gewissen Grenzen gehalten wird. Aber so viel wir beten, so viel wir Zeugnis geben auf dieser Welt, es ist und bleibt eine Welt unter der Herrschaft Satans. Wir werden mit noch so viel beten, mit noch so viel Zeugnis geben, mit noch so viel vorbildhaftem christlichen Leben das Böse auf dieser Welt nicht ausrotten können. Wir werden eben nur im Rahmen unserer Möglichkeiten und wie Gott uns Vollmacht und Segen schenkt, ein bisschen Paroli bieten können, es ein bisschen zurückhalten. Der Blick auf die Jahrhunderte und Jahrtausende zeigt zwar auf der einen Seite, wenn christliche Nächstenliebe, christliche Arbeitsmoral, christliches Verantwortungsbewusstsein eine Gesellschaft stärker durchdrungen haben, dann kann es zeitweilig zu einer echten Verbesserung der Verhältnisse kommen. Aber in der Regel nur dann. Und auch darüber können wir nicht verfügen, wir können es nicht machen. Wir können drum beten, wir können das Evangelium verkünden, tun heute viele auch. Aber ob es angenommen wird, zum Heil von Menschen und zum Segen der Völker, liegt nicht in unserer Macht. Es liegt in der Hand des Herrn. Unter solchen Umständen auszuharren fällt schwer und deshalb mahnt Jakobus Vers 8, stärkt eure Herzen mit dem Blick auf den kommenden Herrn. Das griechische Wort für stärken hat im Grund dieselbe Bedeutung, die wir neulich bei Josua gesehen haben. Sei mutig und stark. Es geht um dieselbe unerschütterliche Festigkeit, Standhaftigkeit, Härte und Ausdauer. Da sind wir inhaltlich wieder ganz nah wie bei Josua beim Fels, der unerschütterlich steht gegen alle Widerstände. Stärkt eure Herzen im Blick auf den Herrn. Der Blick auf den Herrn, das ist praktisch der Fels, an dem wir uns verankern, an dem wir uns festmachen. Geduld ist also gerade nicht müdes Resignieren, auf keinen Fall ein Zurückweichen. Geduld ist Ausdauer im Kampf. Und dazu brauchen wir die Anbindung an den Herrn. Nur in seiner Kraft ist es möglich und nur mit dem richtigen Blick, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Wir leben nach Jahrzehnten des Friedens und wachsenden Wohlstands wieder in einer Zeit, in der wir die Wahrheit dieser Worte in ganz neuer Tiefe verstehen können. Wenn wir auf die wachsende und sich immer irrsinniger austobende Macht des satanisch Bösen in diesen Tagen schauen, könnten wir eigentlich nur verzweifeln, so wie der Kommentarschreiber auf kurz bemerkt, sich mal den Frust von der Seele schreiben muss. Und die Bibel sagt uns, es wird noch schlimmer werden. Es wird noch schlimmer werden. Wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklungen. Und da fragen sich viele, wie sollen wir das alles durchhalten? Wir sind doch jetzt schon mit unseren psychischen Kräften am Ende angekommen, an unseren Grenzen. Diese Ungerechtigkeit, diese Lügen, dieser Gesinnungsterror, dieser Irrsinn in allen Bereichen, das ist doch längst zum Davonlaufen. Können wir im Grunde nur zwei Dinge tun? Und das ist auch das Anliegen der Gebetsinitiative, die ich auf Anregung einer Glaubensschwester aus der Schweiz im November 2015 gestartet habe und bis heute wöchentlich weiterführe. Wir können erstens darum beten, dass der Herr dem Bösen möglichst enge Grenzen setzt, es immer wieder zurückdrängt und ihm Einhalt gebietet, solange und soweit seine Pläne Raum dafür lassen. Das ist immer der Maßstab, die Souveränität und die Pläne Gottes. Und zweitens, dass der Herr den Tag der Entrückung so sehr wie irgend möglich beschleunigt und damit die Zeit, in der sich das Böse ungeniert ausgrenzen kann, möglichst eng begrenzt bleibt, damit einerseits die Zeit, in der wir wirken können und Menschen zum Heil rufen, noch möglichst lange anhält und andererseits die Zeit, in der unsere Wirkmöglichkeiten abnehmen und uns am Ende ganz genommen werden, in der Menschen dann auch nicht mehr zum Heil finden, sondern eher wieder vom Glauben abfallen, am Ende möglichst nur noch eine ganz kurze Periode sein wird. Wie viel Puffer da nach Gottes Plänen drin ist, weiß ich nicht. Aber wir wollen täglich darum beten, dass Gott diesen Puffer so weit wie irgend möglich zugunsten einer Verlängerung der Gnadenzeit und einer Verkürzung der Herrschaft satanischer Bosheit verschiebt. Trotzdem mutet uns diese Zeit immense Belastungen äußerer wie seelischer und geistlicher Art zu. Und diese Belastungen können wir nicht ertragen, ohne das Ziel vor Augen zu haben. Wer nur auf die herrschende Bosheit, den entgrenzten Wahnsinn dieser Tage schaut, muss darunter innerlich zusammenbrechen. Und deshalb richtet der Jakobusbrief unseren Blick aufs Ziel. Auf die Zeit, wenn all diese Bosheit und all dieser Wahnsinn gerichtet und der Vergangenheit angehören werden. Wie wichtig das Ziel vor Augen ist, das sehen wir bei allen Ausdauersportarten. Wenn ein Marathonläufer oder ein Athlet beim Ironman nach 20 Kilometern auf seine momentane Befindlichkeit schaut, wird er aufgeben. Er kann nur durchhalten, weil er aufs Ziel schaut. Weil er weiß, irgendwann ist diese Schinderei zu Ende. Und am Ende, wenn ich die Ziellinie überschritten habe, winkt die Goldmedaille. Als zweites Beispiel für Geduld verweist Jakobus auf die Propheten des Alten Testaments. Sie hatten Gottes Wort zu verkünden. Sie mussten ein halsstarriges Volk zur Buße rufen. Und meist stieß die Botschaft auf taube Ohren. Und weil sie sich mit den Reichen und Mächtigen nicht anbiederten und vor deren gottlosen Karren spannen ließen, wurden sie gehasst, verleumdet und verfolgt. Und jetzt kommt das Schwierige für die Propheten Gottes. Wir kennen es ja ganz dramatisch beim Jona. Der Jona sagt erst, Herr, sucht er für diesen blöden Job einen anderen Dummen, macht da nicht mit. Versucht wegzurennen, wird von Gott dann wieder eingefangen, auf den Weg gebracht. Dann geht er nach Ninive, verkündet die Botschaft Gottes, in 30 oder 40 Tagen wird Ninive untergehen. Und dann sitzt der Jona unter Rizinus in der Loge, erste Reihe, und wartet. Was passiert? Nix. Die Leute von Ninive haben dummerweise Buße getan. Und das Gericht Gottes bleibt aus, dummerweise aus der Sicht des Jona. Ja. Der Jona steht jetzt ganz blöd da. Er hat das Gericht Gottes angekündigt, es passiert nicht. Und auch wenn die Menschen nicht Buße tun und die Propheten das Gericht Gottes ankündigen müssen, heißt es ja nicht, dass es sofort kommt. Das kommt vielleicht noch nicht mal zu Lebzeiten des Propheten. Und solange es nicht eingetroffen ist, wird er nur als Miesmacher beschimpft, ausgeschlossen, ins Gefängnis gesteckt, vielleicht sogar umgebracht. Ist das Los der Propheten? Deshalb brauchen sie eins, Geduld, bis die Zeit Gottes gekommen ist. Und das gilt auch fürs nächste Beispiel, den leidgeprüften Hiob. Vom Ausharren Hiobs, sagt Jakobus, habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, nämlich das Ende, zu dem der Herr das Leben des Hiob geführt hat, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Ist ja interessant, dass Jakobus trotz seiner massiven Kritik am Reichen hier als Vorbild der Geduld einen solchen Reichen nennt. Aber Hiob war eben ein untypischer Reicher. Er verdankte seinen Reichtum nicht rücksichtslosem Gieren und Raffen, sondern der Gnade Gottes. Und deshalb hängt Hiob sein Herz auch nicht an seinen Reichtum. Als der Herr ihn wegnimmt, kann Hiob sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Trotzdem bleibt das Ausharren auch für Hiob eine sehr zähe Geduldsprobe. Aber Hiob bleibt geduldig. Im Ringen mit Gott nimmt er sein Leid aus Gottes Hand und Gott belohnt diese Geduld. Er wendet das Leid des Hiob, gibt ihm am Ende doppelt so viel, wie er zuvor gehabt hat. Und so geht's allen, die dem Herrn vertrauen. Spätestens in Gottes Reich werden sie über alle Maßen belohnt. Bei Marathon oder Ironman bekommt am Ende nur einer die Goldmedaille, derjenige, der als erster ins Ziel ging, der zweite, und wenn er nur eine Hundertstel Sekunde später kommt, kriegt bestenfalls noch Silber. Bei Jesus bekommt jeder eine Goldmedaille, wenn er das Ziel erreicht. Also, liebe Geschwister, ist ein gewaltiger Ansporn, dran zu bleiben bis zum Ziel. Allerdings ist der Weg dahin auch in der christlichen Gemeinde oft steinig. Daran richtet sich die letzte Mahnung des Jakobus. Besonders in Notzeiten und Zeiten der Verfolgung, von denen hier ja die Rede ist, geht Verwirrung und Spaltung auch durch die Gemeinde. Und da mahnt Jakobus, seufzt nicht gegeneinander. Ich habe ins Griechische geguckt, der griechische Begriff für seufzen, stöhnen, kommt eigentlich aus der Wortfamilie für eng. Wir würden vielleicht dieses Vers heute besser übersetzen mit beengt einander nicht. Ich denke, dass die biblischen Begriffe sind sehr präzis und durchdacht von Gottes Geist gewählt. Beengt einander nicht. Auch in der Gemeinde Jesu kann es ungemütlich eng werden, wenn der Feind versucht, die Geschwister gegeneinander aufzuhetzen. Oder wenn Unmut über verschiedene Einschätzungen der Lage und den Umgang mit ihr aufkommt. Ich denke zurück an den Herbst 2015. Wie haben die Medien damals versucht, unsere Gemeinde zu spalten und sie gegen ihren Pastor aufzuhetzen? Und unser damaliger Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden hat mittels etlicher seiner Repräsentanten bei diesem unseligen Tun kräftig mitgemischt. Und manches, was da von Seiten der Medien unternommen wurde, habt ihr gar nicht mitbekommen, weil ich es im Vorfeld schon abgeblockt habe. Und habt den Medien gesagt, lasst meine Gemeinde in Ruhe. Mich könnt ihr hetzen, so viel ihr wollt, aber die Gemeinde lasst ihr gefälligst in Ruhe. Und vielen von uns ist die vielleicht größte Not dieser Tage, dass gerade der christliche Bereich bis hin zu eigentlich ganz frommen und bibeltreuen Christen und Gemeinden am meisten verblendet ist und am wenigsten realisiert, was an satanischer Bosheit seit Jahren über unser Volk kommt. Es geht nicht um mir so, ich weiß es Land auf Land ab in Deutschland, ist das für die meisten bibeltreuen Geschwister, die sehen, was passiert, die allergrößte Not und Anfechtung, dass so viele andere Christen es nicht sehen. Da kann man auch an den Geschwistern irre werden. Wie viele Geschwister wurden geistlich heimatlos in den letzten Jahren, weil auch in vielen christlichen Gemeinden jeder, der die katastrophalen Machenschaften unserer Regierung kritisiert, als Nazi oder Rassist diffamiert wird. Auch für viele christliche, auch für viele fromme Gemeinden gilt, was Peter Hane bei einem Vortrag sagte: Wer heute das sagt, was vor 10 Jahren normal war, der ist ein Nazi. Gilt auch in frommen Gemeinden heute. Und dann wird's eng für viele. wenn sie in ihren eigenen Gemeinden, in denen sie Jahre, Jahrzehnte zum Teil engagiert an vorderster Front mitgewirkt haben, Verantwortung übernommen haben, plötzlich als Nazis dastehen. Dann wird's eng. Wir müssen dem natürlich widersprechen, in aller Deutlichkeit. Aber dann müssen wir auch aufpassen, dass wir darüber nicht bitter werden. Und dazu ist es auch wichtig, dass wir mehrere Dinge realistisch einschätzen. Erstens die Frage, habe ich hier noch echte geistliche Gemeinschaft? Oder ist meine bisherige Gemeinde geistlich so auf Abwege geraten, dass ich in Jesus gar nicht mehr wirklich hierher passe? Da muss man ganz ehrlich zu sich selber sein. Und ich weiß, das fällt für viele Menschen unglaublich schwer, weil in Jahren und Jahrzehnten sind intensive persönliche zwischenmenschliche Beziehungen gewachsen. Und jetzt steht mit so einer Frage auf einmal alles auf dem Spiel, was zwischenmenschlich in Jahrzehnten gewachsen ist. Dass man sich die Dinge dann nicht schönredet, sondern ein ehrliches Urteil über die Lage fällt, zu einer ehrlichen Entscheidung kommt. Zweitens, auch wenn hier noch im Grundsatz eine biblische Verkündigung stattfindet, kann ich auf die Dauer die Ausgrenzung, die Verleumdung und den Hass, der mir entgegenschlägt, ertragen. Es ist auch hier ganz wichtig, ehrlich gegenüber sich selbst zu sein. Es ist besser, auch zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen, beengt einander nicht, rechtzeitig zu gehen, bevor man sich selbst fortlaufend verletzen lässt und dann auch zu verletzenden Gegenschlägen ausholt. Denn jeder von uns, ganz ehrlich, ich auch, wir lassen und können uns in aller Regel nur eine gewisse Zeit verletzen lassen. Irgendwann kommt die Retourkutsche. Das ist besser, wir schaffen vorher die nötige Distanz. Und drittens ist es gerade im breiten Abfall der Endzeit meist sinnvoller, sich aus Gruppen und Gemeinden zurückzuziehen, die unter die Herrschaft des Zeitgeistes geraten sind, auch wenn sie noch so fromm daherkommen. Nach meiner jahrzehntelangen Erfahrung vergeuden viele Christen ihre Zeit und Kraft in zumeist sinnlosen Abwehrkämpfen in Gemeinden, in denen sie ohnehin nicht wirklich mehr etwas Positives ausrichten können. Es ist viel besser, rechtzeitig zu gehen und seine Kraft und seine Zeit zu investieren, um mit Hilfe des Herrn positive Kontakte zu knüpfen, neue Gruppen aufzubauen, die wirklich dem Herrn Jesus folgen und seinem Wort gehorchen, auch wenn diese neuen Gruppen dann noch so klein sein mögen. Seufzt nicht gegeneinander, meint Jakobus, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Dazu ist manchmal Abstand nötig. Ich denke an einen lieben Bruder aus der Zeit, bevor wir nach Riedlingen kamen. Mit ihm haben wir jahrelang geistlich zusammengearbeitet, haben herzliche geschwisterliche Gemeinschaft gehabt. Und dann kam die Herrschaft des total entgrenzten Wahnsinns über unser Land. Und er sah und sieht das wohl bis heute ganz anders als ich. Darf er. Muss ja niemand die Dinge so sehen wie ich. Aber aufgrund meiner Sicht der Dinge hat er mich aggressiv angefahren, was eigentlich gar nicht seine Art ist. Ich suche seither nicht mehr den Kontakt mit ihm. Ich liebe ihn wie früher. Und ich wünsche mir von Herzen, wir hätten den engen brüderlichen Kontakt wie einst. Aber in der jetzigen Situation würde das wohl unausweichlich nur zu neuen Aggressionen und Verletzungen führen. Es war für mich wahrscheinlich das Erlebnis, das mir am dramatischsten gezeigt hat, wie zerstörerisch das Gift ist, das Merkel und Co. in unsere ganze Gesellschaft und damit auch in unsere christlichen Gemeinden hineingespritzt haben. Es spaltet, zerstört, vergiftet unsere ganze Gesellschaft und Christenheit in einer nie zuvor dagewesenen Weise. Ich denke, dass es das in 2000 Jahren Geschichte nicht gegeben hat. Im Ausland wird das meiner Beobachtung nach längst breitflächig erkannt und auch formuliert. Lasst uns um Weisheit bitten, wie wir mit diesem satanisch zerstörerischen Gift umgehen. Richtig umgehen, dass es weder uns zerfrisst, noch unsere Gemeinschaften und Beziehungen. Wie Hiob haben wir die Verheißung, dass der Herr uns am Ende in unvorstellbarer Weise segnen und beschenken wird. Und wir wissen heute schon, und eines Tages werden wir es sehen und kaum fassen können, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig die Dinge wieder zurechtgebracht hat, unter denen wir heute leiden. Und bis dahin lasst uns durchhalten in überwindender Standhaftigkeit mit langem Atem ans Ziel. Amen.